Können Sie Professor Dr. Volker Lepin das Wort Reformation nach diesem Jahr noch hören?
Vermutlich muss ich es weiter hören können. Es gehört ja auch weiterhin elementar zu dem, was ich als Kirchenhistoriker mache. Die Reformationsgeschichte ist und bleibt eine wichtige Phase in der Kirchengeschichte. Allerdings tut es einem Forscher nach 10 Jahren Reformationsdekade auch gut, sich dann einmal eine Zeit lang anderen Themen zuzuwenden, einfach weil wir uns konzentriert haben auf bestimmte Themen und manchmal der Gedanke, etwas neu und anders zu denken, sich nicht in den Vordergrund spielen konnte. Das brauchen wir jetzt wieder, die Luft dafür.
Sie haben schon angedeutet, ein langer Weg war es, den insgesamt die evangelische Kirche in Deutschland gestartet hat. Vor 10 Jahren hat sie ihren Reformator und wichtige Themen wie Bildung oder Musik in einer sogenannten Lutherdekade, Reformationsdekade gewürdigt. Wie erfolgreich war dieses Unternehmen aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler und Kirchenhistoriker?
Wir haben in dieser Zeit tatsächlich gelernt, uns wieder dieser Phase Reformation zuzuwenden. Wenn man auf die Forschung der Kirchengeschichte in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts schaut, dann war man zu Themen der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegangen, in das 17. Jahrhundert. Alles wichtige Themen, die auch lange nicht genug berücksichtigt worden waren. Aber wir haben uns weniger mit Luther, mit den Anfängen der Reformation beschäftigt. Das ist jetzt wieder da als Thema. Damit sind zwei in meinen Augen sehr wichtige Fragen da. Die eine ist der Übergang vom Spätmittelalter zur Reformation. Was passiert da eigentlich? Wie vollzieht sich der? Das andere ist, dass wir auch wieder über Theologie sprechen. Theologie steht am Anfang dieser gesamten Entwicklung und wir haben eine Weile in der Kirchengeschichte versäumt, über Theologie zu reden. Das ist jetzt auch wieder da.
Aber was ist denn bei den vorbereitenden Forschungsarbeiten zu Martin Luther, zu dessen Theologie oder auch wichtige Aspekte der Reformation letztlich Neues entdeckt oder herausgearbeitet worden? In welches Licht ist der streitbare Mann aus Wittenberg gestellt worden oder sollte gestellt werden?
Neue Entdeckungen wird man weniger verzeichnen können. Man hat gerade erst in der Presse wieder eine scheinbare Neuentdeckung gehabt, bei der dann festgestellt wurde, dass man den vermeintlich neuen Ablassbrief, in dem Luthers Name erscheint, schon seit einem halben Jahrhundert kannte. Neuentdeckungen sind schwierig, aber neue Perspektiven sind diejenigen, die etwas ausmachen. Und die neuen Perspektiven liegen, glaube ich, in einem Konsens der Forschung darin, dass Luther viel stärker eingeordnet wird als früher. Wir sehen Luther als Gestalt einer breiten Wittenberger Bewegung, in der Kollegen zusammengearbeitet haben, zusammengedacht haben und sich dann alles immer mehr auf die Person Luthers konzentriert hat. Wir ordnen ihn auch da bei allen Unterschieden stärker in die Debatten des frühen 16. Jahrhunderts ein, als das früher der Fall gewesen ist.
Also ein Mann seiner Zeit.
Er ist ein Mann seiner Zeit. Manche fürchten, dass er dadurch verzwergt werde. Das glaube ich nicht, sondern er wird eingeordnet. Er wird in dem menschlichen Maß wahrgenommen, das ihm zukommt.
Sie selbst, Volker Lepin, haben als Professor für Kirchengeschichte an der Universität Tübingen Martin Luther auch als Mystiker beschrieben. Wie kommen Sie darauf und woran machen Sie das fest?
Das kann man sehr schön, sehr deutlich festmachen daran, dass Luther entscheidende Impulse tatsächlich aus der Lektüre von Mystikern empfangen hat. Auf der Wartburg-Ausstellung konnte man in diesem Jahr 2017 den Band sehen, den Luther selbst benutzt hat, von Predigten Johannes Tauders, eines Schülers Meister Eckharts. Beide lebten im 14. Jahrhundert. Mystische Theologen, Vertreter der oberrheinischen Mystik des 14. Jahrhunderts. Luther hat diesen Band 1515 oder 16 durchgearbeitet, durchgelesen und sich unter anderem an der Frage der Buße festgebissen. Tauler schreibt einmal, auch wenn du 70 Mal in Sünde fällst, sollst du immer wieder umkehren zu Gott und musst damit nicht unbedingt zu dem Beichtvater laufen. Da schreibt Luther sich dran, hoc nota tibi, das merkt ihr. Und im Grunde nimmt er den Gedanken dann am Beginn seiner Ablassthesen auf, wenn er sagt, unser ganzes Leben soll Buße sein. Und damit ist genau nicht die sakramentale Buße gemeint. Das ist der Gedanke Johannes Taulers, der am Anfang der Reformation steht, am 31. Oktober 1517. Das hat übrigens Martin Luther selbst gesagt. Ein halbes Jahr später schreibt er an seinen Beichtvater Staupitz, ich wollte nur der Theologie Taulers folgen.
Was bedeutet Ihnen als evangelischer Kirchenhistoriker die Person Martin Luther? Wie viel Distanz müssen Sie, Professor Lepin, als Forscher dabei wahren?
Als Forscher muss ich in der Tat die Distanz wahren, muss manchmal, das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund Ihrer Frage, darum kämpfen. Ich bin als Pfarrerskind mit Luther aufgewachsen. Ich habe von den Gottesdiensten, die ich als Kind besucht habe, die Lutherbibel im Ohr. Luther ist für mich immer auch eine Identifikationsfigur. Als Wissenschaftler muss ich mich auch an diesem Identifikatorischen reiben, muss in die Distanz treten, muss auch feststellen, dass Bilder, mit denen ich aufgewachsen bin, wahrscheinlich historisch unzutreffend sind.
Beispielsweise?
Beispielsweise der Gedanke eines großen, monumentalen Luthers, der sich komplett vom Mittelalter gelöst hat.
Es war ja sowieso eine sehr schillernde Figur, Martin Luther, der ja eigentlich keinen Streit wollte, dann aber ihn doch um des Gewissens und der heiligen Schrift willen ausgehalten hat, alleine vor Kaiser, vor Papst, vor Fürsten. Das ist ja auch ein Stoff, der heute sich sehr gut vermarkten lässt.
Tatsächlich wäre das vielleicht auch ein Punkt, über den wir noch weiter nachdenken müssten und den wir weiter in den Vordergrund bringen könnten, dass Luther, wie Hans Schilling es sagt, ein Rebell gewesen ist in bestimmten Phasen seines Lebens. Das ist etwas, was ihn auszeichnet. Lange Zeit hat man ihn nur als den obrigkeitshörigen Luther wahrgenommen. Das war er auch in Phasen seines Lebens. Das muss man versuchen, miteinander ins Spiel zu bringen. Wenn man ihn versucht, als Rebell zu verstehen, muss man sofort auch wieder aufpassen, dass man ihn nicht in unser 21. Jahrhundert zu schnell hineinzieht. Genau, er ist kein Revoluzzer. Er kämpft auch nicht für bestimmte politische Ideale oder gesellschaftliche Ideale, sondern er ist getrieben von dem, was er als Wahrheit Gottes versteht.
Und das, was andere darunter verstehen, das muss er nicht unbedingt dann immer tolerieren, sondern kann für seine Wahrheit kämpfen.
Er kann für seine Wahrheit kämpfen. Er kann auch auf unangenehme Weise betonen, dass er letztlich derjenige ist, der über die Wahrheit verfügt. Er streitet im Jahre 1525 mit dem feinsinnigen Humanisten Erasmus, der ein großes Buch über den freien Willen geschrieben hat, argumentiert hat, hin und her überlegt hat. Luther antwortet auch sehr ausführlich, auch sehr argumentierend, aber am Schluss schreibt er, das, was ich dir nun geschrieben habe, ist nicht eine Meinung, sondern ist die Wahrheit. Und das ist eine Weise des Diskussionsstils, die uns dann doch wieder sehr fremd ist im 21. Jahrhundert.
Die evangelische Kirche in Deutschland ist mit Blick auf die katholische Kirche von der ursprünglichen Bezeichnung Reformationsjubiläum abgerückt und hat eher das Gedenken betont, beziehungsweise kurz vor Beginn war sogar vom gemeinsamen Christusfest die Rede. Hat sich die EKD da die Butter vom Brot nehmen lassen?
Wenn die Butter nur darin besteht, dass man immer sagt, man ist anders als andere, dann mag man das so sehen. Aber im Grunde ist man damit zum Kern zurückgekommen. Wenn Luther tatsächlich aus einer spätmittelalterlichen Frömmigkeitsbewegung herkommt, wenn er tatsächlich die Kirche, in der er aufgewachsen ist, reformieren wollte, dann ist es jetzt auch Zeit, an diese gemeinsamen Wurzeln zu erinnern und sich auch daran zu erinnern, dass das Solus Christus, allein Christus, dass Luther ausgesprochen wichtig war, nun etwas ist, was wir mit der römisch-katholischen Kirche völlig selbstverständlich gemeinsam aussprechen können. Auch sola gratia, allein aus Gnade kommt unser Heil zustande. Da sind wir uns völlig einig mit der römisch-katholischen Kirche. Und insofern ist es, finde ich, eine der besten Entwicklungen überhaupt gewesen, dass im Laufe dieser Reformationsdekade man auf eine ökumenische Feier zugegangen ist.
Herr Lippin, Sie waren an den Vorbereitungen für den gemeinsamen Versöhnungsgottesdienst am 11. März 2017 in Hildesheim beteiligt. Wie blicken Sie gut ein halbes Jahr später auf dieses Ereignis zurück, zumal ja einige katholische Bischöfe erst kürzlich das Trennende zwischen beiden Kirchen betont haben und damit die gewünschte Zulassung konfessionsverschiedener Paare zur Eucharistie verhindern wollen?
Ich blicke zunächst mal auf den Gottesdienst als ein großartiges Symbol zurück, das die führenden Vertreter der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland gemeinsam über die Schuld, die man aneinander hat, gesprochen hat. Das ist ein theologisch, geistlich ganz hoch zu wertendes Geschehen ist. Ich sehe auch und bedauere es, dass daraus keine konkreten Verpflichtungen gefolgt sind. Es gibt Verpflichtungen zu einer anderen Weise des Umgangs. Das ist hoch zu schätzen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir am Ende des Jahres 2017 etwa bei dem von Ihnen angesprochenen Schritt eines gemeinsamen Abendmahls für konfessionell unterschiedene Ehepaare ein ganzes Stück weiter wären. Ich würde auch sagen, es sind einzelne Stimmen, die Sie aus dem Episkopat nennen. Mein Eindruck ist, dass viele römisch-katholische Bischöfe bereit wären, diesen Weg zu gehen. Ich habe auch den Eindruck, dass man kirchenrechtlich so weit ist, diesen Schritt gehen zu können. Ich habe auch den Eindruck, dass wir einen Papst haben, der diese Schritte ermöglichen würde. Insofern sehe ich es mit großem Bedauern, dass man solche Schritte momentan nicht vollziehen kann.
Aber andererseits, die Schwierigkeit hat ja auch die evangelische Kirche, weil man kommt letztlich konkret nicht weiter. Man redet miteinander, man bekennt die Schuld miteinander, aber dann war es das auch.
Von evangelischer Seite ist man da tatsächlich in der Situation, Prozesse in der römisch-katholischen Kirche beobachten zu müssen, abwarten zu müssen an bestimmten Punkten und von Seiten der evangelischen Kirche immer wieder die eigene Offenheit auch zu betonen. Das ist sicherlich jetzt noch einmal deutlich geworden, dass die Hindernisse gerade an dieser Frage nicht auf evangelischer Seite liegen.
Sie haben sich ja schon sehr früh für eine ökumenische Ausrichtung dieses Reformationsjubiläums ausgesprochen. Warum war Ihnen das so wichtig?
Vor dem Hintergrund dessen, dass über Jahrhunderte hinweg das Reformationsjubiläum zur Abgrenzung gedient hat, zu einer gewissen Scharfmacherei, wäre es in meinen Augen absurd gewesen, wenn man in einer Lage, in der die Gemeinden längst aufeinander zugewachsen sind, nun durch ein großes Jubiläum da noch einmal Gräben vertieft oder vielleicht sogar überhaupt erst aufgerissen hätte. Die Ökumene funktioniert ja in den allermeisten Gemeinden mit einer sehr, sehr großen Selbstverständlichkeit. Dass das nun auch durch das Reformationsjubiläum ausgedrückt wird, das ist dann im Grunde auch selbst eine Selbstverständlichkeit. Und dass ich mich dafür einsetzen musste, war eher für mich das Erstaunliche.
Sie sind ein vielgefragter Experte für Reformationsgeschichte, sind viel unterwegs auch, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. Wie wurde denn die Reformation weltweit oder international gesehen? Gibt es da ein Beispiel für eine vielleicht andere Perspektive auf Luther und auf den deutschen Protestantismus?
Ich denke, in der amerikanischen Situation erlebt man das Reformationsjubiläum in einer größeren innerevangelischen Breite. In Deutschland sind wir Luther fixiert und obwohl die evangelische Kirche in Deutschland eigentlich genau genommen Lutheraner, Reformierte und Unierte miteinander verbindet.
Sprich also die lutherische Tradition und dann aber auch Calvin und Zwingli auf der anderen Seite aus der Schweiz.
Genau dies. Obwohl man also diese Tradition miteinander verbindet in der evangelischen Kirche in Deutschland, hat das Reformationsjubiläum bei uns zu einer Konzentration auf Luther und das Luthertum geführt. In Amerika ist das deutlich anders. Da hat man eine Dominanz von Kirchen, die etwa aus dem kalvinistisch-reformierten Bereich kommen, Kirchen mit einer Tradition der Erwachsenentaufe. All diese Kirchen haben im Miteinander das Reformationsjubiläum begangen und dadurch einen weniger auf eine Konfession zugespitzten Akzent gesetzt. Das war sehr lehrreich, in Amerika diese Offenheit der Gestaltungen zu erleben.
Und wenn ich richtig informiert bin, waren Sie auch in Moskau oder in Taiwan?
In Moskau hat man ein Interesse zum einen vor dem kirchlichen Hintergrund die Orthodoxie, die russische Orthodoxie, die dann wieder allerdings sehr stark auf das Luthertum ausgerichtet ist. Das liegt an den alten Verbindungen mit Finnland, wo es ein sehr starkes Luthertum gibt. Und man hat ein Interesse an der Reformation als ein Stück deutscher Geschichte. Zufällig ist das Jahr 2017 nicht nur das 500. Jubiläumsjahr der Reformation, sondern auch das 100. der russischen Revolution. Und das miteinander zusammenzudenken und zu gucken, wie vollziehen sich revolutionäre Prozesse. Kann man vielleicht bei der Revolution in Russland auch sagen, es gibt andere Formen von Kontinuität, als man bei einer Bruchgeschichte das er erzählen würde. Das gehört zu den spannenden Fragen des Austauschs.
Und gibt es da Ergebnisse oder Thesen, die sich ähneln zwischen Reformation und russischer Revolution?
Eher habe ich den Eindruck, die Situation gleicht sich insofern, als wir nicht mehr die große Eine-Meister-Erzählung haben. Das gehört auch zu den Erfahrungen des Jahres 2017. Wir haben sehr unterschiedliche Ansätze in der Weise, wie wir Reformation erzählen. Das ist momentan in Russland erst recht der Fall.
Herr Lepin, Ende 1966 in Helmstedt an der damaligen innerdeutschen Grenze geboren, gingen Sie in Marburg, ich sag mal einem eher beschaulichen Ort, zur Schule, obwohl Universitätsstadt. Was hat Sie dort geprägt? Etwa, dass man als Sohn eines Pfarrers zumindest damals noch so eine gewisse Vorbildfunktion hatte oder auch ja verpflichtet war, sich zu bilden, aufs Gymnasium zu gehen, zu studieren?
Die Erfahrung hatte man natürlich auch noch in den 70er Jahren im roten Marburg, dass man als Pfarrersohn in besonderer Weise in der Grundschule angesprochen wurde, das darfst du aber so nicht machen, sind aber eigentlich eher anekdotische Erscheinungen am Rande. Was mich tatsächlich geprägt hat, ist in der Tat das Aufwachsen als Sohn eines Pfarrers an einer ganz besonderen Kirche. Mein Vater war Pfarrer in der Elisabethkirche in Marburg, also dem ältesten gotischen Kirchenbau in Deutschland. Das heißt, ich bin als Kind aufgewachsen im Zusammenhang mit einer mittelalterlichen Kirche, die nun inhaltlich evangelisch gefüllt war. Im Nachhinein würde ich sagen, das prägt bis heute meine Vorstellung, dass die Reformation eben nicht mit dem Mittelalter gebrochen hat, sondern es in bestimmter Weise fortsetzt.
Also Kontinuität durch die Nutzung der gleichen Kirche.
Eine ganz offenkundige Kontinuität. Für mich war selbstverständlich die Heilige des Mittelalters, Elisabeth von Thüringen, eine Gestalt sozusagen in meinem mentalen Haushalt, die für mich eine sehr große Bedeutung gehabt hat und noch hat.
Wenn man so als kleiner Junge so einen historischen Ort, eine Kirche sieht und wahrnimmt, wie ist das dann?
Man nimmt lange Zeit die Besonderheit dieses Ortes gar nicht wahr. Ich erinnere mich noch an eine Situation, als ich in Faschingsverkleidung in die Kirche hineingerannt bin, weil die Kirche für mich völlig selbstverständlich war. Und die Mitarbeiter waren etwas entsetzt, nun den Pfarrerssohn dort vorzufinden in einer Fassung, in der sie eigentlich das Kind hätten rausschmeißen müssen, aber nun eben so nicht mit dem Pfarrerssohn umgehen wollten. Das ist für mich ein Indiz dafür, die Kirche war für mich ein nahezu selbstverständlicher Lebensraum.
Wann war für Sie denn klar, ich studiere Theologie und dann auch zunächst in Marburg, also zu Hause, später in Jerusalem und dann auch noch in Heidelberg?
Eigentlich hat sich das erst kurz vor dem Abitur herausgestellt. Ich habe immer geschwankt zwischen einer stärker mathematischen Ausrichtung, hatte selbst Mathematik-Leistungskurs seinerzeit an der Schule, oder eben einer geisteswissenschaftlichen Ausrichtung, die Richtung Philosophie oder Theologie gehen würde. Und habe dann in der 12., 13. Klasse viele Gespräche mit Mitschülern gehabt, die selbst von einem eher stark atheistischen Hintergrund herkamen. Fühlte mich herausgefordert, nun meinen eigenen christlichen Glauben zu begründen. Das hat mich letztlich in die Theologie geführt.
Und was hat Sie dann besonders an diesem Fach interessiert? Die intellektuelle Auseinandersetzung, also zwischen persönlichem Glauben und Verstand und auch dann entsprechender Lehre, oder was war das?
Zweierlei. Das eine ist in der Tat diese Grundfrage, Vernunft und Glaube miteinander zusammenzubringen. Das war in der ersten Phase sehr stark von naturwissenschaftlichen Fragen her bestimmt, wurde immer mehr dann wieder Richtung Philosophie ausgerichtet, Richtung Verständnis historischer Prozesse. Das andere sind im Grunde ganz kleinteilige, puzzelartige Lernformen, die wir in der Theologie haben. In der Exegese lernen wir unglaublich genau mit dem Text umzugehen. Die Exegese als Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament.
Also die Auslegung der Schriften.
Die Auslegung der Schriften bringt einem bei, wie man einen fremdsprachigen Text, Hebräisch und Griechisch, bis auf das kleinste i-Tüpfelchen im wahrsten Sinne des Wortes auslegt, wie man jede grammatikalische Beziehung genau analysiert. Das kommt einem von außen manchmal vielleicht auch sehr abstrakt vor, aber man lernt einmal, sich ganz genau auf einen zunächst fremden und dann immer stärker vertrauten Text einzulassen.
Wie wird man denn dann noch ein Fan der Kirchengeschichte? Liegt das an familiären Genen? Denn Ihr 3 Jahre älterer Bruder Hartmut Lippin ist Althistoriker und lehrt als Professor an der Universität Frankfurt. Oder was ist an der Historie so spannend, obwohl wir Menschen doch aus der Geschichte offenbar so gut wie nichts lernen?
Mit den Genen als Erklärung habe ich es nicht so. Das hat wahrscheinlich auch mit unserer Prägung im Elternhaus zu tun, dass wir beide diesen Schwerpunkt in der Geschichte entwickelt haben. Was mich fasziniert daran ist, sich selbst in Fremden spiegeln zu können. Was ich als Historiker anschaue, das hat irgendwie etwas mit mir zu tun. Auch ein Luther hat etwas mit mir zu tun. Auch ein Wilhelm von Ockham aus dem späten Mittelalter hat etwas mit mir zu tun. Und trotzdem erfahre ich als Historiker, wie fremd diese jeweilige Gestalt ist. Und genau dadurch kann ich dann am Ende doch etwas lernen und bin nicht ganz so sicher, ob ich depressiv sagen würde, wir haben nun gar nichts aus der Geschichte gelernt, wir lernen mit bestimmten historischen Situationen umzugehen, aber zur Geschichte gehört auch, dass wir immer wieder neue Konstellationen haben, dass wir gelernt haben, mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts umzugehen, heißt nicht, dass wir unmittelbar vorbereitet sind auf die latenten Aushöhlungen von Rechtsstaat und Demokratie, die wir momentan in vielen Ländern erleben.
Aber ich möchte mal nachfragen, Professor Lippin, was hat denn eine historische Person der Geschichte, der Kirchengeschichte mit mir persönlich zu tun? Ist das das in der Kirche dann, dass man den gemeinsamen Glauben hat?
Eines ist der gemeinsame Glaube, aber ich will auch noch mal auf eine andere menschliche Ebene gehen. Nehme, da das im Jahr 2017 nahe liegt, Martin Luther als Beispiel. Das ist jemand, der beispielsweise ein ganz intensives Verhältnis zu seinen Kindern gepflegt hat. Wir haben ausführliche Berichte darüber, wie er das Sterben seiner Tochter miterlebt und mitbegleitet. Das kann uns nicht unmittelbar zum Vorbild werden, es liegen 500 Jahre dazwischen, aber man sieht daran, wie eine Person ihren Glauben in eine sehr konkrete menschliche Situation hineinzieht, bis hin zu der Frage, die er seiner Tochter stellt: Du willst nicht fort von deinem Vater hier, aber du willst zu deinem himmlischen Vater. Das ist eine ganz, ganz tiefe Theologie. Ich weiß nicht, ob ich die Stärke und die Größe hätte, in einer solchen Lebenssituation eine solche Frage zu stellen, ob ich nicht einfach verzweifeln würde. Und indem ich mich das fragen muss, hat es sehr viel mit mir zu tun.
Eine Station Ihres Studiums war Jerusalem, gerade in der Zeit der ersten Intifada. Was macht man da als junger Student für Erfahrungen? Kann man da überhaupt lernen? Oder ist man dann mitten in den politischen Auseinandersetzungen mit drin und unter Umständen als Deutscher auch noch hin und her gerissen?
lernen kann man. Jerusalem ist ja eine Stadt, in der vieles auch nebeneinander läuft und nebeneinander möglich ist, aber man kann auch sehr viel von solchen Unruhen wahrnehmen und in der Tat hat man als Deutscher enorme Schwierigkeiten. Natürlich hat man mit Anfang 20 ein hohes Solidaritätsgefühl mit Palästinensern, die um ihre Freiheit kämpfen. Wenn man dann aber von Palästinensern angesprochen wird auf die deutsche Geschichte und aus den Palästinensern durchdringt, dass sie die Verbrechen Hitlers nicht in der Weise ablehnen und verabscheuen, wie wir sie ablehnen und verabscheuen müssen. Wenn Stolz auf Hitler aus Aussagen junger Palästinenser dringt, dann ist das extrem erschütternd und bringt einen in schwierige Konstellationen zu erklären, was in der deutschen Geschichte eigentlich tatsächlich passiert ist.
Was steckt denn für ein Denken dahinter auf palästinensischer Seite?
Diejenigen palästinensischen Jugendlichen, die uns so angesprochen haben, konnten sich nicht vorstellen, dass Juden einmal unterdrückt waren, verfolgt waren, Opfer waren. Sie nehmen ihrerseits die Juden in Israel als ihre Unterdrücker wahr und diese Geschichtsbilder, diese Bilder kriegen sie offenbar nicht zusammen.
Also eine sehr starke Herausforderung bis heute.
Das bleibt eine starke Herausforderung. Es bleibt, würde ich auch sagen, immer eine besondere Aufgabe für Deutschland, die Sensibilität für die besondere Geschichte des Judentums zu haben, zu bewahren, in diese Gespräche einzubringen und das in einem Versöhnungsaustausch zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern.
Unser SWR2-Zeitgenosse ist heute Volker Lippin, Professor für Kirchengeschichte an der Evangelischen Fakultät der Universität Tübingen. Seit 17 Jahren lehren Sie als ordentlicher Professor. Ihre erste Station war von 2000 bis 2010 die Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Aus westdeutscher Sicht ein Ort, der eher durch seine Optikindustrie bekannt und ein Begriff ist, vielleicht noch ein bisschen durch den Fußball. Was zeichnete die Stadt damals und vielleicht auch heute noch aus?
Wenn Sie den Fußball ansprechen, einen gewissen Niedergang, der aber ja zurzeit wieder aufgefangen wird durch die dritte Liga. Aber insgesamt zeichnet die Stadt Jena aus, dass sie eine sehr lebendige Universitätsstadt ist, eine sehr, sehr junge Stadt. Es gibt viele Städte im Osten, die Gründe haben, darüber zu klagen, dass die Jugend fortgegangen ist, dass die Städte überaltern. Das ist in Jena überhaupt nicht der Fall. Wenn Sie dort auf die Straße gehen, sehen Sie viele, viele junge Gesichter. Sie sehen eine Kneipenlandschaft. Sie sehen ein lebendiges, buntes Theater, was für die jungen Leute da ist. Insofern habe ich es als eine ausgesprochen lebendige Stadt erlebt, in der der Erfahrungshorizont aber auch vieles hat, was für mich als im Westen aufgewachsenen, zumal Theologen, überraschend und herausfordernd war. Der geringe Anteil an Christen und Christinnen unter der Bevölkerung gilt natürlich für Jena wie für viele andere Städte des Ostens auch.
Das ist ja, ich bin mal so etwas forsch, für einen jungen Professor ja schon auch eine tolle Situation. Wenige Studierende, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Wie nachgefragt war denn das Fach evangelische Theologie dort oder überhaupt das Interesse der Bevölkerung an Themen wie Kirche oder Glauben?
Das Fach Theologie war nicht von einer großen Anzahl von Studierenden angefragt, aber wiederum von einer anderen Klientel, als wir sie im Westen gewöhnt sind. Wir hatten relativ viele Studierende, die beispielsweise Kunstgeschichte oder Literaturwissenschaft als Hauptfach hatten, mit einem selbst oft atheistischen Hintergrund, aber gemerkt haben, wenn ich die Fresken des Mittelalters in Kirchen verstehen will, dann muss ich Ahnung von Theologie und Kirchengeschichte haben. Die saßen bei uns in den Vorlesungen, haben oft die besten Fragen gestellt. Ich erinnere mich an die Prüfung mit einer Studentin, von der ich wusste, dass sie einen atheistischen Hintergrund hatte, die sich über die Trinitätslehre in der Antike hat prüfen lassen. Brillante Prüfung. Danach habe ich sie gefragt, wieso sie sich ausgerechnet über dieses Thema hatte prüfen lassen. Und sie sagte, ich wollte mal verstehen, warum Leute sich über sowas streiten können. Das ist eine tolle Haltung zu sagen, ich möchte wirklich dieses ganz Fremde verstehen. Insofern war die Studierendenklientel sehr interessant und herausfordernd und die Bevölkerung hat sich auf bestimmte Themen ansprechen lassen. Wir haben einmal zusammen zwischen der Theologie und der Geschichte eine Ringvorlesung zur Geschichte der Stadtkirche gehalten. Von den Anfängen im späten Mittelalter bis 1989. Da hatten wir Woche für Woche 300 bis 400 Leute in der Stadtkirche. Viele, die wahrscheinlich zuvor nie in die Stadtkirche gekommen sind, nun aber für diesen Anlass sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen gekommen sind, auch dort intensiv nachgefragt haben. Also der Kontakt zwischen Theologie und Kirche auf der einen Seite und der Bevölkerung insgesamt ist wieder da. Man muss die Themen dafür finden.
Die Kirche ist ja auch etwas Besonderes. Auch eine Kirche wie bei Ihnen zu Hause in Marburg, die erst katholisch war, kurz vor 1400 errichtet und auch in besonderer Architektur, besonderer Ausstattung, der heilige Michael als Erzengel, der den Drachen tötet als hölzernes Standbild. Also schon auch etwas, was man sehen und wahrnehmen kann.
Und darin, in diesem ganzen mittelalterlichen Ambiente, die originale Grabplatte Luthers, die in Weimar hergestellt wurde und für Wittenberg vorgesehen war und dann eben in Jena geblieben ist, all das gehört zusammen. Auch eine Kanzel, auf der Weintrauben dargestellt sind, um den damaligen Reichtum der Stadt auszudrücken, die Grundlage des Reichtums. Das ist eine Kirche mit Vielfalt. Und ich glaube, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft, die auf Vielfalt ausgerichtet ist, genau so etwas brauchen und nutzen können.
2010 nahm sie dann den Ruf an die evangelische Fakultät in Tübingen an. Wie hat sich denn der Lehrbetrieb seitdem entwickelt und was macht Ihnen an der Arbeit mit jungen Studierenden besonders Spaß oder was ärgert Sie auch?
Mein Naturell neigt eher dazu, Spaß zu haben. Insofern bleibe ich bei dem. Was mir Spaß macht, sind die dringenden, bohrenden Fragen. Die Leute, die bei uns mit ja häufig 17, 18 Jahren schon an die Fakultät kommen, die wollen es oft richtig wissen. Die ziehen das Studium nicht einfach durch, sondern die debattieren untereinander. In Tübingen gibt es nach wie vor unter den Studierenden sehr unterschiedliche theologische Haltungen.
Von rechts bis links?
Wenn man es so beschreiben will, von konservativ bis liberal könnte man es beschreiben. Und da entwickeln sich Debatten in den Seminaren. Man spürt das Nachhallen von Debatten, die vielleicht irgendwo in der Mensa geführt wurden. Und dieses Ernstnehmen, dieses Fragen wollen, dieses ja auch die eigene Persönlichkeit über intellektuelle Fragen weiter formen, das finde ich nach wie vor ausgesprochen faszinierend an den Studierenden. Dazu kommt auch, dass wir momentan eine Studierendengeneration haben, muss man einfach sagen, die außerordentlich freundlich ist, außerordentlich wohlwollend in den Veranstaltungen der Sache nach oft hart nachfragt, aber immer in der Form sehr verbindlich. Das macht es uns als Lehrenden an der Universität sehr angenehm.
Wie weit hat denn Kirchengeschichte wirklich mit Theologie im engeren Sinne zu tun? Also die Rede von Gott oder Aussagen über existenzielle Fragen, weil Sie sprechen von Auseinandersetzungen der jungen Menschen, die geprägt sind und jetzt es wissen wollen. Aber das ist doch eher in der Dogmatik, in der praktischen Theologie im Alten, im Neuen Testament. Wo geschieht das auch in der Kirchengeschichte?
Methodisch muss ich natürlich als Kirchenhistoriker arbeiten wie ein Allgemeinhistoriker und tue das auch. Ich muss meine Ergebnisse und den Weg, wie ich dazu gekommen bin, verantworten können auf Tagungen, die ich mit allgemeinen Historikern und Historikerinnen durchführe und hoffe, dass das auch so klappt. Und das merkt man natürlich auch in den Lehrveranstaltungen, dass wir an diesem Punkt, so wurde es mal gesagt, die Weltkinder der Theologie sind. Aber zu den Themen, die wir bearbeiten, gehören vom Inhalt her theologische Fragen und manchmal theologische Fragen, die vielleicht für das, was wir heute in der Theologie wollen, eher etwas sperrig sind.
Beispielsweise?
Beispielsweise die Frage nach der Prädestination.
Wenn man also sich, der Vorhersehung, der Vorherbestimmung.
Genau, der Vorherbestimmung für das Heil. Und wenn ich mir dann auf der Zunge zergehen lasse, dass Martin Luther sagt, aufgrund der Prädestination für das Heil hat der Mensch im Blick auf sein Heil keinen freien Willen. Und das sagen sie einer jungen Generation, für die Selbstbestimmung eine hohe Rolle spielt, oft auch Selbstoptimierung eine hohe Rolle spielt, dann entstehen da Fragen. Und manchmal ist es auch besser, wenn diese Fragen nicht unmittelbar damit konfrontiert werden, dass jemand für sich heute sagt, genau so sehe ich es, sondern dass man sagt, bei Luther lese ich das so. Und dann kann man darüber debattieren, wie man als heutiger Mensch mit diesen Aussagen Luthers umgeht.
Sie haben das Stichwort schon genannt, Traditionsabbruch. Zumindest die Älteren in unserer Gesellschaft beklagen einen zum Teil brutalen Traditionsabbruch, nicht nur in der Kirche, weil da die junge Generation teilweise fehlt, sondern auch, weil junge Menschen in der Gegenwart leben, sich selbst optimieren. Aber was sollte Sie an der Geschichte zumal noch am Spezialfach Kirchengeschichte interessieren?
Die Herausforderung, dass man sieht, so haben mal andere gedacht, so haben mal andere gelebt und vielleicht war das gar nicht so ganz falsch. Geschichte hat immer die Aufgabe, die Gegenwart zu relativieren, wenn man etwa das Stichwort der Selbstoptimierung nimmt. Darauf zu schauen, dass es Generationen gab, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht das Ego und dessen Entwicklung in den Mittelpunkt gestellt haben. Das kann im Zusammenhang der Kirchengeschichte der fromme Weg eines Mönchs sein. Das kann im Zusammenhang der Geschichte auch der Weg eines Soldaten im Ersten Weltkrieg sein. Und an beiden Stellen kann ich fragen, wie stelle ich mich heute dazu? Aber in gewisser Weise muss ich mich dazu auch stellen.
Jetzt studiert nicht jeder evangelische oder katholische Theologie oder ist mit dem vertraut, was die Kirche sagt und praktiziert. Wie sollten wir denn insgesamt als Gesellschaft mit unserer Geschichte und Vergangenheit umgehen? Auch das wird ja immer wieder diskutiert, teilweise ausgeblendet. Wie können wir die eigene Geschichte und Vergangenheit immer wieder gut in den Blick nehmen? Sind das dann die Gedenktage, die wir brauchen, wie 500 Jahre Reformation am 31. Oktober 2017 oder was man da herannehmen will?
Gedenktage sind Anlässe, Ausstellungen und gute Bücher, die unabhängig von Gedenktagen sein können, sind auch gute Anlässe. Natürlich ist der Geschichtsunterricht ein guter Anlass.
Das müssen Sie natürlich sagen als Historiker.
Nicht nur als Historiker. Ich habe auch im Feuilleton einer großen Zeitung gerade gelesen, dass es da eine relativ dramatische Umfrage darüber gibt, dass viele Jugendliche den Namen Auschwitz nicht mehr kennen. Obwohl das im Unterricht vorgesehen ist, das ist eine Aufgabe, im Unterricht tatsächlich Geschichte präsent zu halten, im Geschichtsunterricht, aber beispielsweise auch im Deutschunterricht. Wenn ich einen Goethe verstehen will, und ich hoffe, dass man das im deutschen Unterricht immer noch auch als Ideal hat, Goethe zu verstehen, dann brauche ich auch historische Informationen. Ich denke, dass eine weitere ganz wichtige Gelegenheit das Reisen ist. Sie haben es angesprochen, dass viele auf ihren Reisen Kirchen anschauen. Das heißt, die Möglichkeit, Reisen so zu gestalten, dass man sich mit Althergebrachten konfrontiert. Das sind alles Stellen, an denen wir in dieser Gesellschaft Geschichte präsent halten können. Vielleicht auch im öffentlichen Diskurs, dass man in der Schnelltaktigkeit, die unsere Politik mit 4-Jahres-Wahlrhythmen hat, doch immer auch mal wieder an historische Bedingungen, historische Gebundenheiten erinnert, nicht um sie als Hemmschuh einzusetzen. Wenn man sagt, aufgrund unserer Geschichte habe der Islam keinen Platz in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, dann ist das ein Missbrauch von Geschichte. Aber um diesen Missbrauch von Geschichte deutlich zu machen, muss man sich in Geschichte auskennen.
Und wie weit kann man die Geschichte dann in die Zukunft mitnehmen? Ich frage mal so naiv.
Man muss sie immer in die Zukunft mitnehmen, so wie jeder von uns individuell seine Geschichte in die Zukunft nimmt. Wir können so tun, als habe es die in meinem Fall jetzt 50 Lebensjahre vorher nicht gegeben. Aber es hat sie gegeben und die haben mich geprägt. So ist auch unsere Gesamtgesellschaft durch die Geschichte geprägt. Man kann auch auf die Bereiche, in denen wir jetzt über Unterschiede von Ost- und Westdeutschland gesprochen haben, natürlich blicken. Das hat natürlich auch mit der Geschichte zu tun. Und auch das muss man sich klar machen, dass Prägungen in unterschiedlichen Systemen und auch Prägungen mit einem unterschiedlichen Erwerb von Freiheit etwas bedeuten. Viele Menschen im Westen denken, wenn sie an Ostdeutschland denken, vor allen Dingen daran, das war die frühere DDR. Ich würde auch sagen, das ist das Land, in dem 1989 stattgefunden hatte und Menschen unter hohen Risiken für ihre Freiheit aufgestanden sind. Auch das ist ein Teil von Geschichte.
Aber da wird es ja dann gerade spannend, die unterschiedlichen Prägungen, die unterschiedlichen Erfahrungen, die teilweise auch nicht zueinander zu bringen sind. Ja, also gerade wenn Sie sagen, die Erfahrungen in Ostdeutschland, in Westdeutschland oder wenn es um Freiheitsgrade geht, Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, als Flüchtlinge, als Migranten oder durch die Berufsausbildung, die Freiheit ganz anders verstehen oder sich eine andere Freiheit herausnehmen. Wie können wir da dann Zusammenleben gestalten, außer dass wir ein bisschen darüber debattieren?
Das bisschen debattieren würde ich gar nicht so abwerten. Das ist im Grunde der Ort, wir müssen darüber sprechen, wir müssen offenlegen, wo sind unsere Unterschiede. Ich lebe in einer Stadt, deren Oberbürgermeister an manchen Stellen angeeckt ist, dadurch, dass er immer wieder den Finger in die Wunde legt und so weit würde ich mit ihm mitgehen, zu sagen, wir müssen uns tatsächlich offenlegen, wo mögliche Probleme momentan sind. Ich verstehe Boris Palmer nicht so, dass er sagt, deswegen müssen wir jeden Flüchtlingszuzug bremsen, aber wir müssen darüber reden, wo Schwierigkeiten aufkommen können. Ich glaube, das ist genau das, dem wir uns zuwenden müssen. Begegnungsmöglichkeiten schaffen, kulturellen Austausch zu ermöglichen.
Professor Dr. Lepin, schaut man auf den einschlägigen Seiten im Internet nach, dann sieht man schnell, dass Sie vielfältig engagiert sind, ob beispielsweise als wissenschaftlicher Leiter des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer oder katholischer Theologen in der Kammer für Theologie der Evangelischen Kirche in Deutschland oder bis vor kurzem als Präsident des interdisziplinären Medievistenverbands, also der europäischen Mittelalterforschung. Was ist denn am Mittelalter für uns, vor allen Dingen natürlich auch für Sie heute so spannend? Ist das der Übergang von einer Zeit zur anderen, dass da viel Bewegung ist, oder was reizt Sie da?
Mich reizt, dass wir in einer Gesellschaft kommen, die unter ganz anderen Bedingungen als unsere heutigen sind, immer wieder Möglichkeitsformen gesucht hat, auch wenn wir das Thema aufgreifen, Veränderungen aufzunehmen und zu integrieren, zu debattieren über die Frage, wie verhalten sich Kaiser und Papst zueinander. Auf die Idee zu kommen, dass es so etwas wie eine Stadt mit eigenen Rechten gibt, das muss man auch erstmal hinbekommen. Die Gründungen der Universitäten in Europa gehören ins Mittelalter. Dass man einen eigenen Raum dafür geschaffen hat, sich über Philosophie, Medizin, Jura, Theologie Gedanken zu machen, das sind alles Ergebnisse des Mittelalters, die wir unter der Chiffre, naja, das war halt das Mittelalter, oft nicht recht wahrnehmen.
Jetzt gibt es Leute, die sagen, das Mittelalter ist gut und dass man als evangelische Kirche und evangelischer Theologe auf die Reformation schaut, ist auch in Ordnung. Aber die sollen es doch bitte nicht so schön und so weit treiben, dass die Reformation unser Leben heute auch wirklich stark geprägt hätte. Was entgegnen Sie dem?
Das eine ist die Frage der Prägung, die ich bei der Reformation zumindest doch an einem Punkt aufrechterhalten würde. Das ist der Weg, wie man eine Friedensregelung gefunden hat nach der Reformation. Man musste ja erstmal lernen, mit der Situation umzugehen, dass es zwei unterschiedliche Wahrheitsauslegungen, katholisch und evangelisch, gab, obwohl es doch nur eine christliche Wahrheit geben soll. Das hat man im Augsburger Religionsfrieden geschafft, 1555, dass man den jeweiligen Landesherren das Recht gegeben hat, über die Konfession zu bestimmen. Das ist in unseren Augen keine glückliche Lösung, da sind wir ein Stück weiter. Aber dass man überhaupt einen Weg gefunden hat, zu sagen, wir leben mit diesen grundlegenden Differenzen, das ist eine Errungenschaft in der Geschichte der Toleranz, die nicht von der Reformation allein hervorgerufen wurde, sondern von den Regelungsmechanismen, die man dafür gefunden hat. Insofern würde ich da durchaus von Wirkungen sprechen. Ein anderes ist, dass natürlich 500 Jahre noch viele zusätzliche Wirkungen gebracht haben. Ist ja gar keine Frage, dass die Aufklärung dazu kommt. Das 19. Jahrhundert ist für uns sehr prägend. Dass aber manchmal dann wieder der Blick zurück in das 16. Jahrhundert vielleicht für uns sehr, sehr lehrreich sein kann. Da knüpfe ich wieder auch ganz theologisch an die Grundaussage Martin Luthers über die Rechtfertigung des Menschen an, dass man allein aus Gnade das Heil bekommt. Das heißt für uns heute, dass wir nicht unseren eigenen Sinn produzieren können. Das ist für mich eigentlich die wichtige Botschaft, die aus dem 16. Jahrhundert bis heute gilt, wenn wir in dieser Gesellschaft sind, in der permanent Individuen versuchen, ihren eigenen Sinn zu produzieren, dann kann es sehr sinnvoll sein, in das 16. Jahrhundert zurückzuschauen.
Manchmal agieren die Individuen sogar gemeinsam. Ein wichtiger Begriff bei Ihnen lautet Transformation, Veränderung, nicht nur bezogen auf die aktuelle Zeit, in der viele unterschiedlichen Gruppen oder Institutionen wie Politik, Gewerkschaften oder Kirchen teilweise bei gemeinsamen Kongressen notwendige Veränderungsprozesse und vielleicht auch deren notwendiges Tempo diskutieren. Was heißt das denn nochmal mit Blick auf Ihren Schwerpunkt Kirchengeschichte und auch vielleicht gesellschaftliche Entwicklung insgesamt?
Transformation heißt für mich, dass Veränderungen immer etwas mitnehmen von dem, was vorher war, und zugleich in einen neuen Zustand versetzen. Manche verstehen meinen Begriff Transformation in dem Sinne, der denkt, alles bleibt sozusagen beim Alten, reine Kontinuität. Dagegen halte ich dann gerne, dass zu meinen Erfahrungen als kleines Kind auch gehörte, dass ich eine Modelleisenbahn hatte mit einem Transformator, und wenn man an dem drehte, dann kam deutlich etwas anderes raus, als hineinkam. Dann kam eben Energie in die Züge. Das heißt, eine Transformation bedeutet tatsächlich auch eine Veränderung, aber eben eine solche Veränderung, die nicht mit allem Vorherigen bricht. Wir neigen oft dazu, viele neigen auch in ihrer eigenen Biografie dazu, von Brüchen zu erzählen. Oft verschweigt man, dass über den Bruch hinweg dann doch noch etwas von dem Alten natürlich da ist, weil man nicht mit allem Vorherigen brechen kann. Das versuche ich mit dem Begriff Transformation deutlich zu machen.
Wir sprechen ja heute eher von Change Management. Also man muss die Kirche verändern, weil Mitgliederzahlen zurückgehen. Man muss die Gesellschaft verändern, weil die globale Welt andere Herausforderungen bringt. Industrie 4.0, da ist ja ganz viel Unruhe. Und wenn Sie sagen, man muss das Alte mitnehmen, wollen Sie da ein bisschen auf die Bremse treten?
Zunächst mal verstehe ich die Transformation nicht als Appell an die Gegenwart, würde aber sagen, wiederum, wenn wir darüber nachdenken, was kann man aus solchen historischen Prozessen verstehen, dann gehört dazu auch, dass man vielfach die Hauptaufgabe darin hat, sich vollziehende Veränderungen zu begleiten, vielleicht an bestimmten Punkten gegenzusteuern. Man darf nicht einfach den sich selbst ablaufenden Prozessen Raum geben, aber oft geht es mehr darum, diese Prozesse zu formen, als schlaglichtartig etwas dagegen zu setzen.
Volker Pien, ein Historiker schaut eher zurück, studiert Quellen und analysiert Entwicklungen oder gar Weichenstellungen, Transformationen der Vergangenheit. Was trägt das für uns heute aus, insbesondere dann als Kirchenhistoriker auch für die Kirchen heute?
Die Kirchen können sich dann auch ihrer eigenen Tradition bewusst werden. Und da würde ich zumindest zwei Aspekte in den Vordergrund heben. Das eine ist, sich des Schatzes der Geschichte auch bewusst zu werden, etwa des kirchenmusikalischen Schatzes. Das ist etwas, mit dem wir als Evangelische immer wieder leben. Wir erreichen viele Menschen, die sonst gar nicht so viel mit Kirche zu tun haben, etwa über die großen evangelischen Kirchenchöre und auch große katholische Kirchenchöre. Das lebt von der reichen Geschichte, die man hat. Das wäre sozusagen das positive Element. Das andere wäre das kritische Element, immer mal wieder von Seiten der Geschichte zu sagen, Leute, hört mal, entweder diesen Gedanken, den hat man schon mal gedacht und der war vielleicht gar nicht so klug, oder man hat vielleicht mal einen ganz anderen Gedanken gedacht, der eben ein Stück klüger war.
Professor Dr. Volker Lepin, das Reformationsjubiläumsjahr ist nun vorbei. Was muss aus Ihrer Sicht denn nun folgen für Kirche und auch für Gesellschaft, ja vielleicht sogar für die Politik, die ja die Feierlichkeiten oder den Ausbau beziehungsweise teilweise sogar den Neubau einiger Luthermuseen und Ausstellungen mitgefördert hat?
Am liebsten würde ich sagen, jetzt erstmal ein halbes Jahr Ruhe und Nachdenken. Im Grunde ist das, was jetzt ansteht. Wir haben im kirchlichen Bereich wie auch im theologischen Bereich in den letzten 10 Jahren immer wieder auf ein bestimmtes Ergebnis zu produziert. Das war auch gut und das hat viel Gespräch in Gang gebracht. Aber vielleicht ist manchmal das ruhige sich zurücklehnen zu kurz gekommen, indem man dann auch die Chance hat zu sagen, es könnte alles ganz anders sein, vielleicht machen wir Fehler. Solche Denkprozesse in Gang zu setzen, wie gesagt, das wird nicht funktionieren, dass man ein halbes Jahr sich komplett zurückzieht. Das kann auch ein Universitätsprofessor nicht machen, das können unsere Kirchenleitung nicht machen. Das
gibt ein Forschungssemester dann.
Immerhin habe ich jetzt das Glück, gerade ein Forschungssemester zu genießen und mich anderen Themen zuzuwenden. Aber der Grundimpuls zu sagen, noch einmal in Distanz zu gehen zu all dem, was jetzt war, ich glaube, das ist jetzt das, was ansteht.
Sie haben schon gesagt, Luft holen ist angesagt nach den vielen Reisen und den vielen Begegnungen in dieser Dekade. Trotzdem, was juckt Sie denn, was reizt Sie denn an Themen aufzunehmen, zu vertiefen, neu zu entdecken?
Mein Projekt für dieses Forschungssemester ist ein Buch über Franz von Assisi. Das heißt, ich gehe tatsächlich aus der Reformation weg. Ich gehe wieder in das Mittelalter, das mir sehr am Herzen liegt. Bleibe dabei, mich einer hoch faszinierenden Persönlichkeit zuzuwenden. Franz von Assisi ist eine der großen Gestalten der Geschichte des Christentums. Er ist für den Historiker spannend, weil im Grunde sofort nach seinem Tod eine Hagiografisierung einsetzt, also eine Geschichtsschreibung, die versucht zu begründen, warum ist dieser Mann heilig, die sich dann manchmal widerspricht. Mal war seine Jugend eine von Anfang an Heilige, mal war seine Jugend die eines Verbrechers und er musste sich bekehren. Ganz unterschiedliche Varianten und Interessen, die den Historiker natürlich davor sitzen lassen mit der Frage, ja, wie war es denn nun tatsächlich? Das werden wir niemals rausfinden. Das heißt, ich muss nach unterschiedlichen Gesichtern dieses Franz von Assisi suchen. Wir nehmen Franziskus durch die Wirkung hindurch wahr. Das wird die Grundidee dieses Buches sein.
Wann dürfen wir mit diesem Buch rechnen, mit seinem Erscheinen?
Ich hoffe im Jahre 2018.
Dann ist das nicht mehr lange hin.
Wir
wünschen Ihnen viel Erfolg dabei. Noch kurz die Frage, wenn Sie privat sind, lesen Sie dann auch historische Literatur oder entspannen Sie sich bei der Musik oder bei ganz anderen Dingen?
Ich entspanne mich auf Reisen, ich entspanne mich bei Musik und ich entspanne mich bei belletristischer Literatur. Historische Bücher lese ich nicht privat und ich habe auch eine Scheu, historische Romane zu lesen, weil dann sofort der professionelle Hinterkopf einsetzt und sagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht und schon ist die schöne Story weg. Das heißt, ich lese Belletristik, die nicht von sich aus als historischer Roman angelegt ist.
Also wirklich Entspannung pur.
Nach Möglichkeit, ja.
Dann bedanke ich mich für das ausführliche Gespräch in SWR2 Zeitgenossen bei Professor Dr. Volker Lepin. Vielen Dank.
Ihnen auch vielen Dank.